Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV, will mit einem neuen Programm die Förderung der Elektromobilität um einen wichtigen Baustein ergänzen. Neben der inzwischen ausgelaufenen Wallbox-Förderung für private Ladepunkte, dem Programm Ladeinfrastruktur vor Ort für öffentliche Ladepunkte sowie natürlich dem viel diskutierten Deutschlandnetz für HPC-Laden soll künftig der Aufbau von Ladeinfrastruktur an Mitarbeiterparkplätzen für Elektrofahrzeuge betrieblicher oder kommunaler Flotten sowie für Dienstfahrzeuge intensiviert werden. Doch was gibt es hierbei zu beachten? Welche Erfahrungen früherer Programme sind eingeflossen? Und wie kommt man ganz konkret an die Fördergelder? Das und mehr verrät Konrad Hammer von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur in Berlin. Hallo, Herr Hammer.
Ja, hallo. Ich freue mich, wieder da zu sein bei Ihnen.
Wir hatten uns ja im Oktober beim letzten Mal bereits über die Förderlandschaft des BMVI unterhalten. Heute wollen wir den Blick überwiegend aufs Gewerbe und das aktuelle Förderprogramm richten, das den schönen Titel trägt: Nicht öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Unternehmen und Kommunen. Vielleicht können Sie uns zum Einstieg erstmal ein paar Kennzahlen nennen zum Potenzial für Ladeinfrastruktur im Gewerbe überhaupt.
Ja, riesiges Potenzial. Warum Gewerbe? Warum haben wir das hier mit in dem Fokus genommen? Man muss sich erstmal anschauen, dass wir in Deutschland roundabout 3,3 Millionen steuerpflichtige Gewerbebetriebe haben. Mhm. So, und wenn man sich dann nochmal anschaut vor diesen Meldungen, wie viele quasi eigene PKWs besitzen, dann sind das sogar nochmal 60%, die eigene PKWs besitzen.
Okay.
So, und dann kommen wir natürlich quasi genau zu der Zahl hin, die auch immer wieder, auch wie wir bei den Neuzulassungen halt eben sehen, dass der größte Teil der Fahrzeuge in Deutschland, die quasi zugelassen sind, insbesondere auch Neufahrzeuge, halt eben in diesen Gewerbebereich gehen.
Okay.
Und der Gewerbebereich ist somit, wenn man will, auch nochmal ein ganz, ganz starker Early Adapter für die Elektromobilität, für die neue Mobilität. Und war deswegen für uns hier auch oder ist deswegen für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich, wo wir Ladeinfrastruktur etablieren wollen. Und dabei haben wir letztlich im Blick auf der einen Seite, ich sag mal, den Behördenparkplatz oder vielleicht auch beim ungeliebten Ordnungsamt, wo halt Fahrzeuge mittlerweile batterieelektrisch fahren, aber auch genauso zum Beispiel bei Gewerbebetrieben, die im Handwerk aktiv sind. Oder stellen Sie sich auch ganz verschiedenste Mobilitätsdienstleistungen an Flughäfen vor, wo es Ladeinfrastruktur bedarf. All dieses breite Spektrum haben wir hier letztlich mit der Förderung im Blick. Das heißt also, wir sehen, Gewerbemobilität ist quasi im Individualverkehr, wenn man so will, der Hauptträger vom motorisierten Individualverkehr. Okay. Und in dem Fall natürlich auch absolut von einer sehr hohen Relevanz für den Aufbau von Ladeinfrastruktur.
Also Sie haben so grob 2 Millionen Gewerbe mit eigenem PKW genannt. Das heißt, da ist ja ein riesiges Potenzial. Haben Sie eine Zahl, wie viel da zu erwarten ist? Ich meine, ich weiß jetzt nun von der anderen Sichtweise, was die Elektroautos betrifft, dass das Gewerbe zum Beispiel teilweise Schwierigkeit hat, weil es bestimmte Transporter oder sowas noch nicht elektrisch gibt. Also da könnten jetzt einige wegfallen, die aber dann in spätestens 5 Jahren dazukommen, wenn es diese entsprechenden Fahrzeuge auch geben wird. Haben Sie so eine grobe Vorstellung, was da so zu erwarten ist in den nächsten Jahren? Wie viele Ladestellen?
Ja, es ist natürlich immer eine schwierige Vorhersage, weil man natürlich immer unterscheiden muss, wie wird sich das Laden, das Ladeverhalten verändern. Ja? Mhm. Also wie viele Gewerbetreibende können quasi im Grunde genommen mit ihren Tätigkeiten halt eben wirklich auf dem eigenen Betriebshof laden. Mhm. Und wie viele sind halt eben auch auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen.
Okay.
Deswegen hier Ihnen jetzt aus dem Bauch heraus eine Zahl zu sagen, ich meine, wir könnten jetzt verschiedene Indikatoren nehmen und könnten jetzt eine Zahl, ich sag mal, bis 2030 für den Gewerbebereich von 2 Millionen durchaus sagen und auch könnte man auch durchaus ein paar Indikatoren berücksichtigen. Aber das Ganze ist natürlich immer sehr Indikatoren unterlegt, genau das, was Sie halt eben sagen. Betrachten wir jetzt hier noch den PKW-Bereich bis 3,5 Tonnen. Nehmen wir jetzt die mittleren Fahrzeuge mit dazu. Nehmen wir die Kurier- und Expressbranche mit dazu, die zum Beispiel immer im Depot lädt. Also das heißt, das sehen wir ja heute schon, dass ja über 50% der Fahrzeuge bei großen Kurier- und Expressdiensten, DHL sei da zu nennen, batterieelektrisch unterwegs sind, ja, Street-Scooter-Vorreiter gewesen sind. Das heißt, wir haben es hier mit dieser Gruppe, die hier die Anträge stellen kann, mit einer sehr, sehr breit gefächerten Gruppe zu tun, was Gewerbe ist, plus ja auch noch die kommunalen Akteure dazu, die wir hier auch in der Förderrichtlinie mit dabei haben. Und was Sie jetzt ganz vergessen haben beim Nennen, wir fördern ja hier auch, was so ein bisschen eine Sonderrolle ist, ja auch Carsharing-Ladeinfrastruktur. Wir haben ja einen riesen breiten Kosmos, ja. Deswegen ist es natürlich hier, ich sag mal hier, auf so eine feste Zahl einzugehen, das ist nicht untrivial an der Stelle. Mhm.
Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, beim letzten Podcast stand ja die Förderung für öffentliche Ladestellen, sowohl privat auch gewerblich im Vordergrund. Die sind ja sehr gut angenommen worden, diese Fördermöglichkeiten, teilweise sogar überzeichnet, zum Beispiel bei der Ladeinfrastruktur für Wohngebäude. Was können Sie da mal eine Zahl nennen? Also einfach nur auch zur Einordnung, um wie viele Ladepunkte ging es jetzt bei den bisherigen Programmen?
Also, wenn Sie sich das mal überlegen, wir haben dieses Förderprogramm gehabt, Ladeinfrastruktur vor Ort. Mhm. 800 Millionen haben wir da, wir haben es ja dreimal aufgestockt, das hatten wir das letzte Mal auch diskutiert. Und da haben wir ja wirklich Ladepunkte gefördert, halt eben wirklich im privaten Umfeld. Ja. Und das private Umfeld, das beinhaltet hier mein Parkplatz vielleicht oder meinen eigenen Carport, aber auch genauso den Parkplatz in der Tiefgarage, die ich mir mit meinen Wohnmiteigentümern halt eben teile, wie es zum Beispiel Konstrukte sind, die häufig so in Berlin sind. Ja. Also das haben wir da gefördert. Mhm. Und da haben wir 900.000 Punkte gefördert. 900.000 Punkte gefördert. Ich sage diese Zahl immer ganz gerne, denn wir haben auf der anderen Seite in Deutschland gegenwärtig etwas mehr nur als 50.000 öffentliche Ladepunkte. Ja. Also das zeigt erstmal, wo gegenwärtig aktuell das Laden stattfindet und wo auch eine große Nachfrage ist. Ja. Dann wird ja sehr häufig gesagt, naja, ihr habt jetzt 900.000 Punkte gefördert, aber werden die denn tatsächlich auch richtet und umgesetzt? Da muss ich auch mal aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate. Aber wir haben hier einen sehr, sehr guten Mittelabfluss von fast an den 30% erreicht. Okay. Also das heißt, wir haben hier eine gute Anzahl an Ladepunkten auch wirklich schon errichtet, obwohl wir ja diese gegenwärtigen Rahmenbedingungen haben, die unbedingt nicht so perfekt sind. Sprich Handwerkerkrise, also nicht genügend Leistungselektroniker werden gefunden oder halt eben auch die Verfügbarkeit der Teile. Mhm. Und ich kann da auch schon verraten, wir werden da auch nochmal eine etwas größere Evaluation starten, nochmal zu schauen, wer hat denn da beantragt, auch diesen Argumenten nochmal entgegenzusetzen. Es war doch ein Programm, wo es großen Mitnahmeeffekt gibt. Also da werden wir uns auch nochmal mehr Wissen aneignen als nationale Leitstellen-Ladeinfrastruktur.
Okay, jetzt wenn man sich die Zahlen so ansieht, und Sie haben es auch am Anfang gesagt, dieser Gewerbebereich ist natürlich ein, ja, Sie haben vorhin gesagt, der größte eigentlich, was die Elektrofahrzeuge oder das Potenzial betrifft. Da könnte man ja jetzt sagen, na, dann haben Sie mit den bisherigen Förderprogrammen einen schönen Test fahren können und viele Erfahrungen sammeln können und vielleicht auch ein paar, ja, Lektionen gelernt, die Sie jetzt in diesem neuen Förderprogramm schon berücksichtigen konnten. Ist das so? Gab es da so ein paar Punkte?
Ja, also zunächst muss man erstmal sagen, wir haben dieses neue Förderprogramm, um da nochmal die Rahmendaten mal zu nennen. Also dieses Programm wird erstmal wieder wie abgewickelt, wie übrigens auch das erfolgreiche Förderprogramm Ladeinfrastruktur Wohnen, wie es so für uns intern hieß, weiterhin durch die KfW. Die KfW setzt hier, und da haben wir durchaus auch mitberaten, wieder auf eine Pauschalförderung. Es ist erstmal für uns eine Lessons learned. Es ist sehr, sehr einfach für Antragstellerinnen zu wissen, ich kriege, wenn ich was beantrage, eine Summe X. So. Hat natürlich immer den Vor- und Nachteil, habe ich etwas teure Installationsleistung, weil ich einfach mehr Kabel verlegen muss, bin ich vielleicht auch in manchen Use Cases so ein bisschen der Gelackmeier. Aber erstmal ist natürlich so eine Pauschalförderung relativ einfach, sowohl in der Antragsabwicklung, auch fördertechnisch betrachtet, aber auch für den Antragsteller, dass er weiß, okay, ich hole mir einen Ladepunkt, kriege ich 900 Euro. Wir haben hier eine weitere Lessons learned auch in Bezug auf diesen Use Case Gewerbe, den wir haben, wo es ja doch auch ein bisschen andere Einsatzszenarien gibt als im privaten Bereich. Deswegen haben wir hier, sind wir hier von 11 kW auf 22 kW gegangen, um das mehr Leistung zu haben. Ja. Und wir haben ein weiteres Add-on durchgeführt. Wir haben die Begrenzung auf AC-Ladeinfrastruktur gelöst in der Richtlinie und gehen hier auch auf DC-Ladeinfrastruktur. Das bedeutet, ich kann mir auch DC-Ladeinfrastruktur bis 22 kW fördern lassen. Ja. Das Ganze insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir ja feststellen, DC setzt sich momentan flächendeckend bei den Fahrzeugen durch. AC ist bei 11 kW bei den meisten Typen, abgesehen von einem französischen Hersteller, Schluss. Das heißt, ich kann natürlich hier mit DC 22 kW doch nochmal andere Ladezeiten halt eben rausholen. Das war schon nochmal so eine Anpassung darauf. Lessons learned, ganz klar, aus diesem privaten Kontext. Hier bleiben wir bei der Pauschalförderung. Mhm. Und wie gesagt, hier nochmal angesichts dieses Antragstellerkreises sind wir auf 22 kW
gegangen. Mhm. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie bleiben bei der Pauschalförderung. Kurze Zwischenfrage, ist die dann wieder so hoch oder ist die dann höher bei den Gewerbetreibenden?
Die Pauschalförderung ist hier identisch wie in dem privaten Bereich, also auch 900 Euro.
Viele, die zuhören, könnten sich dafür interessieren, potenzielle Antragsteller sein. Wie kommt man konkret in den Genuss der Förderung und was sind die Voraussetzungen, beziehungsweise was wird auf keinen Fall gefördert?
Also ganz wichtig ist immer erst die Förderung beantragen, bevor ich quasi anfange, vielleicht einen Auftrag auszulösen, etwaige Arbeiten zu beginnen. Sprich, habe ich jetzt eine Ladesäule bereits installiert und möchte die rückwirkend die Förderung beantragen? Das geht nicht. Ja. Das ist in allen Förderaktivitäten ist das so eine ganz, ganz wichtige Grundlage, die man immer berücksichtigen muss. Dann sage ich jetzt für mich, ich bin ein Firma XY, vielleicht auch ein kleiner Manufakturbetrieb und ich habe drei Stellplätze und möchte diese Stellplätze für meine Mitarbeiter oder auch für mein Firmenfahrzeug halt eben quasi elektrifizieren. Dann gehe ich hier, ich kann das quasi in einer beliebigen Suchmaschine unter KfW 441 kann ich dieses Programm finden, beantrage das wieder über ein elektronisches Antragsportal bei der KfW und gebe an, wie viele Ladestationen ich da quasi haben möchte. Gehen wir jetzt von 3 bis 10 aus. So. 3 bis 10 wäre kein Problem. Eine Herausforderung wird es allerdings, wenn ich die Fördersumme von 45.000 Euro pro Standort, pro Unternehmensstandort überschreite. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was 3, 4 Standorte hat und ich habe verschiedene Postadressen, dann kann ich auch noch weiter höher gehen. Also wir haben pro Standort einen Deckel von 45.000 Euro. Und jetzt kommt eine weitere Besonderheit an dem Förderprogramm. Das wird durchaus auch viel gefragt, gerade auch von größeren Unternehmen, dass wir einen Deckel haben bei 200.000 Euro Fördersumme.
Insgesamt.
Insgesamt.
Das wären 50 Förderungen, richtig?
Genau, 45.000 ist halt der Deckel, ja, sozusagen. Und dann kann ich aber auch, wie gesagt, wenn ich noch andere Standorte nehme, bin ich halt bei 200.000 Euro ist der Deckel.
Okay.
Und lassen Sie mich noch 2, 3 Sätze zu dem Deckel sagen. Wir sind hier in dem sogenannten De Minimis-Beihilfe-Förderverfahren.
Ja.
Denn das ist etwas, wo die Europäische Kommission uns als Bundesrepublik Deutschland, als Mitgliedstaat sagt, ihr seid hier absolut frei und könnt bis 200.000 Euro Förderprogramme designen, wo und wann, wie ihr wollt.
Okay.
Da liegt auch die Bringschuld ein bisschen bei dem Antragsteller. Ich habe quasi als Unternehmen alle 3 Steuerjahre einen sogenannten De Minimis-Freibetrag in Höhe von 200.000 Euro. Habe ich den jetzt schon für andere Förderprogramme aufgebraucht? Insbesondere sehr häufig wird das auch angewandt, wenn ich so Unternehmens-Coaching-Aktivitäten durchführe oder auch eine Reintegration von am Arbeitsmarkt ein bisschen schwer vermittelbaren Personen halt eben, wenn ich jemanden anstelle, dann kann das schon angewendet worden sein. Das heißt, das Unternehmen muss halt eben immer prüfen, habe ich diesen De Minimis-Freibetrag noch da? Muss dazu auch eine kurze formale Erklärung im Rahmen des Antragsverfahrens halt eben einreichen.
Weil verschiedene Förderungen eben dann zusammengezählt werden und eine Gesamtsumme da nicht und überschritten werden darf.
Genau. Ganz wichtig sei noch zu sagen, häufig wird De Minimis betrachtet im Zusammenhang mit der Definition klein- und mittelständische Unternehmen. Das gilt hier nicht.
Ah, okay.
Also es können genauso auch Großunternehmen hier einen Antrag stellen. Sie müssen nur diese De Minimis-Grenze von 200.000 Euro noch haben und wie gesagt müssen sich halt eben auch an diese 45.000 Euro pro Standort halt eben richten.
Ja, das klingt soweit einleuchtend, nachvollziehbar. Aber wenn ich mich hineinversetze in einen Arbeitnehmer, der am Arbeitsplatz dann laden wird, in so einer geförderten Stelle, dann denke ich mir sofort, das ist bestimmt sehr kompliziert. Wer darf überhaupt Strom verkaufen, der dann dort an dieser geförderten Ladestelle im Betrieb angeboten wird? Wer bezahlt diesen Strom? Wer überprüft das? Und sind das dann steuerpflichtige Lohnbestandteile? Also wenn ich den deutschen Staat mir so betrachte, kann ich mir da jede Menge Bürokratie vorstellen. Ist es so?
Ja, das ist tatsächlich die Bürokratie und die rechtlichen Hürden beim Aufbau von Ladeinfrastruktur und auch beim Betrieb von Ladeinfrastruktur, die sind nicht untrivial. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin ein Unternehmen und habe 5 Ladepunkte und über die Ladepunkte verschenke ich quasi den Strom an meine Mitarbeiterin, dann sind hier diverse Leistung-Kilowattgrenzen-Pakete halt eben zu berücksichtigen und Es ist schon so, dass auch im Einkommenssteuergesetz Dinge ja geregelt sind, dass man auch quasi noch diesen Strom an seine Mitarbeitenden verschenken kann. Mhm. Allerdings muss man das halt eben auch angeben. Das sind sehr komplexe steuerrechtliche Fragen, wo ich nur empfehlen kann, diesen Sachverhalt auch in die Steuerbüros mitzugeben, die ja, ich sag mal, in der Regel Unternehmen auch haben. Mhm. Und wissen Sie, das ist von Einzelfall zu Einzelfall sehr, sehr unterschiedlich. Und da pauschale Aussagen zu tätigen, das würde mir, das würde ich an der Stelle etwas vermessen halten. Was ich nur noch mal sagen will, ist, welcher Use Case hier nicht im Vordergrund steht, weil der immer wieder kommt. Mhm. Ich habe jetzt die Ladestation aufgebaut und baue mir da so ein internes Backend auf. Das geht ja alles technisch ganz einfach. Mhm. Und gebe im Grunde genommen 10 Ladekarten an die Mitarbeiter raus und verkaufe den dann auf meinem Firmenparkplatz. Was weiß ich, für 25 oder 30 Cent, wie auch immer ich das kalkuliere, halt eben den Ladestrom. Das sieht hier diese Förderung explizit nicht vor, dass ich hier halt eben an, ich sag mal, einen undefinierten Personenkreis über die geförderte Ladeinfrastruktur den Strom halt eben veräußere. Mhm. Und ganz, ganz wichtig würde ich auch nochmal an der Stelle sagen, in Deutschland ist es so, dass nur die Energieversorgungsunternehmen halt quasi auch den Strom veräußern und verkaufen dürfen. Mhm. Also von daher möchte ich jetzt davor warnen, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was vielleicht im Lebensmittelbereich aktiv ist oder im produzierenden Gewerbe aktiv ist, dann da auf einmal über irgendwelche intern konstruierten Backends den Strom veräußere an meine Mitarbeitenden, dann ist das nicht Sinn und Zweck dieser Förderung hier.
Okay. Da habe ich natürlich gleich den nächsten Gedanken, wenn ein größerer Gewerbebetrieb auf seinem Parkplatz Ladesäulen hinstellt für die Mitarbeitenden, dann könnte man die auch gleich überdachen und Solaranlagen drauf machen, die dann eben den Strom entsprechend einspeisen. Wäre sowas angedacht von der Leitstelle auch als förderungswürdig oder ist das auch im Sinne, dass wir ja sowieso ausbauen sollen, vielleicht sogar in Zukunft eine eigene Förderung wert? Und zum anderen, das ist vielleicht schneller beantwortet, wenn ein Gewerbe das so machen würde, dann würde das ganz normal seinen Solarstrom einspeisen und dann in den Ladestationen den Strom vom Energieanbieter beziehen. Da gibt es wahrscheinlich keinen direkten Weg.
Ja, genau. Also Sie sprechen da solche Konstrukte an der sogenannten Sektorenkopplung, ja, auch wo ich ja vielleicht auch Kraft-Wärme-Geschichten oder wir haben ja häufig auch Abwärme oder generell auch noch Turbinen im gewerblichen Bereich laufen, wo ich ja auch dezentral gewonnenen Strom wunderbar verwenden kann. An all diese Geschichten wichtig ist, dass es halt erneuerbarer Strom ist. Mhm. Ob dieser erneuerbare Strom jetzt dezentral gewonnen wird oder aus dem Netz kommt, das spielt für unsere Ladestationen, die wir hier fördern, überhaupt keine Rolle. Mhm. Wenn Sie jetzt diesen Sachverhalt ansprechen, des dezentral gewonnenen Grünstroms, hat das gegenwärtig natürlich auch einige rechtliche Herausforderungen, denn wenn ich über eine gewisse Grenze komme an selbstgewonnenen Strom, was übrigens meistens schon reicht, dessen, was in einem Eigenheim passiert, ja, also das heißt, im Gewerbebereich werde ich zu diesem Fall immer darüber kommen, dann obliegen halt diese dezentralen gewonnenen Stromkonstrukte sehr häufig verschiedenen steuerlichen Abgaben, die im Energiewirtschaftsgesetz drin liegen, die in der EEG-Umlage sind, verhaftet sind und so weiter und so fort. Und um da mal so ein paar Neuigkeiten aus Berlin hier mitzuteilen, wir befinden uns ja hier im sehr nahen Umfeld der Bundesregierung. Mhm. Wir nehmen hier mit sehr großem Interesse zur Kenntnis, dass sowohl aus dem Bundeswirtschaftsministerium Signale gekommen sind, aber auch aus unserem Haus Signale gekommen sind, dass man diese Konstrukte, die Sie gerade erwähnt haben, also der dezentralen Stromgewinnung, dann direkte Bereitstellung von Fahrstrom für batterieelektrische Autos, gerne steuerlich attraktiver gestalten will. Mhm. Was das konkret heißt, wissen wir jetzt auch noch nicht. Wir sehen aber durchaus hier Diskussionen, die sind ja auch wirklich nachzulesen, dass die EEG-Umlage sehr, sehr zeitnah fallen soll, dass aber auch durchaus im Energiewirtschaftsgesetz da bestimmte Hürden abgebaut werden sollen, wie zum Beispiel, was ja total grotesk ist, ich gewinne Strom dezentral und verbrauche den dezentral in einem Abnehmer und muss hierfür noch Netzentgelte zahlen. Ja? Also, dass solche Konstrukte quasi wegfallen. Ja. Und wenn man das dann noch kombiniert, das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, dieser sogenannte THG-Quotenhandel, der ja momentan der Szene auch rauf und runter diskutiert wird, dann kommt da richtig Musik rein. Ja. Worauf wir jetzt schon hoffen auch in der nächsten Legislatur, dass quasi diese Rahmenbedingungen da nochmal angepasst werden, was die dezentrale Energie Gewinnung halt gerade in Kombination mit Ladeinfrastruktur betrifft. Denn da ist definitiv Handlungsbedarf.
Und das heißt auch, dass es weiterhin Förderprogramme geben wird und dass es auch noch neue geben wird, weil sich gerade sowieso viel verändert. Haben Sie schon irgendwas in der Pipeline, was spruchreif wäre?
Genau. Also was natürlich wirklich der Wahnsinn ist, ich meine, dieses 350-Millionen-Programm, von dem wir hier heute reden, dieses Förderprogramm für Flottenanwendung und Beschäftigte, das haben wir gestartet zwischen zwei Regierungen, wenn man so will. Ja. Also wir haben das Programm im November letzten Jahres auf den Weg gesetzt mit einer geschäftsführenden Bundesregierung. Und ich finde, das zeigt und unterstreicht auch nochmal einfach diese Bedeutung und diese Wichtigkeit dieses Themas Ladeinfrastruktur für die Bundesregierung. Mhm. Ja. Jetzt wird im Grunde genommen angefangen, eben zu screen, welche Programme liefen gut, welche liefen schlecht. Wir sind dabei, strategisch übergeordnete Rahmendaten oder Papiere weiterzuentwickeln. Auch dieses Grundlagenpapier, auf dem wir entstanden sind. Masterplan Ladeinfrastruktur wird gegenwärtig überarbeitet, in einer neuen Fassung auf den Weg gebracht. Und aufbauend auf diesen Gedanken, die gerade stattfinden, auch die Frage, wir haben das letzte Mal sehr intensiv über die ganzen Use Cases von Ladeinfrastruktur diskutiert, ja. Verhältnis 80% privat, 20% öffentlich. Aufbaut auf diesen Überlegungen werden dann neue Fördermechanismen wahrscheinlich aufgesetzt werden, wo wir auch schon so ein paar Themen hier im internen Köcher haben. Wir sehen es übrigens auch, das will ich nochmal sagen, ganz klar vom Markt. Wir hatten es das letzte Mal, diese bundesförderliche und öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur, ging letzte Woche der erste Aufruf zu und diese Woche geht der zweite Förderaufruf zu fürs Retrofit. Diese Programme sind alle gut überzeichnet, kann man sagen. Das heißt, wir sehen eine sehr große Nachfrage am Markt. Ich hatte das private Programm erwähnt. Hier sehen wir ebenfalls Überzeichnung, ebenfalls schneller Aufbau. Also wir sehen, wir müssen diesen Prozess weiter beschleunigen, weil wir natürlich auch diese phänomenalen hohen Zulassungszahlen bei batterieelektrischen Autos haben. Ja, natürlich. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, Rahmendaten und auch Fördermechanismen werden hier gerade sehr, sehr intensiv angeschaut. Und ich denke, wenn wir uns im Rahmen des Sommers oder des Frühsommers wieder zusammensehen, dann hätte ich mit Sicherheit auch neue spannende Förderaktivitäten wieder mit im Gepäck.
Und vielleicht ein letztes Wort, weil Sie gerade sagen, einige sind überzeichnet. Gibt es jetzt irgendeins, wo Sie sagen würden, da sollte man sich jetzt ganz schnell noch anmelden? Weil das da ist noch offen und es wird knapp.
Also wir haben ja gegenwärtig, wenn man sich unsere sehr umfangreiche Förderkulisse aus dem letzten Jahr vor Augen hält, ja tatsächlich nur dieses Förderprogramm für Flottenanwendung und Beschäftigte offen. Hier kann ich sagen, hier haben wir einen guten Antragseingang. Ja. Aber wir haben nicht so einen Antragseingang, muss man sagen, dass wir jetzt hier gnadenlos überrannt werden. Das heißt konkret, ich würde gegenwärtig eine Prognose anstellen, dass wir mit diesem Programm bis ins zweite Quartal 2022 kommen. Warum einfach? Wir hatten ja eigentlich von den Rahmendaten gesprochen, 45.000 Euro pro Standort, 200.000 Euro pro Unternehmen. Können Sie sich vorstellen, dass hier das Antragsgeschäft auch wieder für die Kollegen der KfW sehr, sehr kleinteilig ist. Ja? Demzufolge hält natürlich auch ein solches Programm, gerade wenn wir im gewerblichen Bereich sind, auch etwas länger, als wenn ich jetzt hier sagen würde, ich mache einen Antragsdeckel pro Antragsteller bei 2 Millionen oder mehr. Ja, das will ich übrigens auch nochmal sagen. Wir wollen natürlich auch mit dem Programm auch kleine und mittelständische Unternehmen fördern, die natürlich auch aufgrund der aktuellen Rahmendaten, pandemiebedingt und so weiter und so fort, auch noch ein bisschen geschwächt sind. Ja, und das ist natürlich hier auch eine Zielgruppe, die wir hier auch mit im Auge haben. Und wie gesagt, bis zweites Quartal, denke ich, ist hier eine Antragstellung möglich. Was ich allerdings immer sagen will auch gleichzeitig, ob so ein Programm mit zu 900 Euro, mit so einer einfachen Pauschale nochmal gibt, da würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Und deswegen wäre da auch immer meine Empfehlung zu sagen, jetzt die Chance nutzen, jetzt von der Förderung profitieren und da jetzt auch reingehen.
Super, vielen Dank, Herr Hammer. Wir werden uns wahrscheinlich in München auf der The Smarter E-Europe sehen. Da sind Sie auch vertreten. Und vielleicht als allerletztes Wort dazu, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, bis dahin werden Sie einiges in der Tasche haben, was interessant sein könnte für die Besucher dieser Messe, oder?
Ja, ich wir werden nicht mit einem Stand vor Ort sein, aber ich werde auf alle Fälle die Messe besuchen. Wir sind dabei, auch mit der Messe gegenwärtig zu diskutieren, welche inhaltlichen Blogs oder Programme wir da quasi bespielen werden. Da kann ich auf alle Fälle sagen, das wird es geben. Und vor allen Dingen, ich glaube, die Smarter EU Europe wird insofern ganz spannend sein. Wir hatten jetzt ja so ein bisschen diskutiert über dieses Thema Sektorenkopplung. Ja, dezentrale Stromgewinnung in Kombination mit Ladeinfrastruktur. Und ich hatte ja auch schon so angekündigt, dass ich da bis dahin auch beim Rechtsrahmen noch ein bisschen was tun könnte. Und ich glaube, dann wird das so ein Format, ja, wo es viel darum geht, dezentrale Energiebereitstellung in Kombination mit Ladeinfrastruktur, gewinnt dann natürlich auch nochmal deutlich mehr an Bedeutung und vor allem kann da auch durch die Anpassung des Rechtsrahmens auch nochmal deutlich mehr Drive entstehen, ja. Nee, und deswegen freue ich mich sehr auf das Wiedersehen im zweiten Quartal quasi, kann man sagen, in München. Ich drücke natürlich auch die Daumen, dass wir bis dahin alle gesund bleiben und vor allen Dingen auch sich die pandemische Lage so weit verbessert, dass auch wirklich große Vor-Ort-Veranstaltungen durchgeführt werden können und dass es nicht so ergeht wie manche anderen Veranstaltungen, die jetzt im Januar, Februar auch schon wieder verschoben werden müssen. Ja. Also von daher denke ich, da im zweiten Quartal sind wir in der Kürze.
Ja, auf dieses Wiedersehen freue ich mich. Vielen Dank, Herr Hammer.
Gerne.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, ich hoffe, Sie fanden das mal wieder einen interessanten Podcast und wir hören uns dann auch in einem weiteren wieder. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Weitere Informationen zu Förderprogrammen der Elektromobilität sowie aktuelle Trends und Entwicklungen in diesem Bereich finden Sie auf der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, die im Rahmen von The Smarter E-Europe stattfindet. Alle Infos zur Messe und zum Forum finden Sie online unter www.powertodrive.de.